Ja, ein wunderschöner guter Morgen von hier vorne. Ich habe geschaut, wenn ich das letzte Mal bei euch war. Ich war schockiert. Ja. 14.03.2014. Wer weiß das Thema noch? Und jetzt der absolute Hammer. Auf den Tag genau, am 14.09.19, am 14.03. vor zwei Wochen, abends um 6 Uhr schallt das Telefon. Irgendeine komische Nummer aus dem Bayerischen. Der Roland. Also, faszinierend, oder? Auf den Tag. Ich war sowas von baff, gigantisch. Und wir haben das letzte in dem Auto noch gesagt, da habe ich gesagt, oh, in Kempten, da war ich auch schon ewig. Und dann habe ich vielleicht irgendwie einen Mischpredigt. Naja, für die, die mich jetzt nicht kennen, man hört es ein bisschen, dass ich aus der Region bin, oder? Ich bin nicht zugereist, ich bin abgereist. Ich wohne jetzt im württembergischen Teil vom Allgäu. Ist es auch schön. Man sieht die Berge nämlich besser, wenn man weiter weg ist. Bin aufgewachsen im Oberallgäu, in Missen. Manuela kennt ihr ja auch. Wir zwei waren miteinander in der katholischen Landjugend. Also, Lutz ist dann angeheiratet worden. Also, ja, genau. So, die Parallele sind spannend. Dass ihr auch ein bisschen den Hintergrund von meiner Person wisst. Ich bin Handwerker, Spenglermeister. Habe eigenes Geschäft, befinde mich im Moment in der Landeanflugsphase, versuche immer die Landeklappe auszufahren. Wenn man selbstständig ist, muss man das selber machen. Wenn du beim Staat bist oder so, kriegst du ein Datum und dann machst du die Türe zu und haust ab. Und bei mir ist das ein bisschen schwieriger und hin und wieder klemmen diese Landeklappe. Aber wie gesagt, ich bin im Handwerk groß geworden. Ich bin tagtäglich an der freien Luft, Sommer wie Winter. Das formt Menschen. Der Beruf formt dich. Der Beruf formt dein Denken. Also ich bin kein Buchhalter. Also es fällt mir unwahrscheinlich schwer, Buchhaltung zu machen. Und wenn da dann ein Pfennig irgendwo fehlt, das ist für mich besonders schwer. Und ich staune und bin dankbar, dass ich da eine Frau habe. Die kommt aus der Schweiz und die ist da sehr akribisch. Und das bewegt auch immer wieder unsere Ehe nach vielen Jahren. Ja, wenn man Leute so lange nicht mehr gesehen hat, und da habe ich die Predigt, da waren ja von mir, oder die waren ja von woanders vorbereitet, indem Gott Begegnungen schenkt. Und die Predigt wurde auch vor 14 Tagen, wurde die Einleitung vorbereitet vom Herrn. Er war auf der Baustelle. Da spricht mich, ja, heute sage ich ein junger Mann an, 40 ist er. Und sagt zu mir, kennst du mich noch? Dann sage ich, nee. Ich bin doch der und der von der Gemeinde noch. Ja, mei, halt ein paar Fältler mehr im Gesicht, oder? Dann, das war Freitag. Dann am Montag wieder auf der Baustelle. Der junge Mann. Bisschen bitteres Gesicht. Schaut mich so an. Hubert, deine saublede Kommentar kannst du frei in Zukunft behalten. Da sag ich, ja, was habe ich denn für einen blöden Kommentar abgeben? Und also meistens bin ich auch, das geht so auf den Bauch, oder? Also du bist am Montag so, freust dich auf die Arbeit meistens. Und das Erste, ich denke, ja, was hast du wieder gesagt? Ich habe schon ein bisschen ein loses Mundwerk und sag manchmal schon blöde Sachen, so im Spaß, oder? Da bin ich in der Landwage. Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, du mit deinem scharfen Gesicht. Da sag ich, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Da sag ich, nein, du, das habe ich sicher nicht gesagt. Und versuch dann ruhig zu bleiben. Man entdeckt dann in sich, was man für einen Wortschatz hat, alles. Den habe ich dann unterdrücken können. Und faszinierend war, als ich aus dem Haus gehe, habe ich mit meiner Frau, das ist immer so das Tischgebet, Herr, schenk mir Weisheit in meine Worte für die Menschen, die ich begegne. Dann sage ich, du, ich sage jetzt den Namen, ich sage jetzt einfach, Anton, das tut mir leid, ich habe das sicher dich nicht beleidigen wollen, aber vergib mir, oder? Jetzt sage ich ein Zitat, weil sowas würde ich nie sagen. Ihr aus der Gemeinde mit eurer Scheißvergebung! Die Nacht drauf habe ich nicht gut geschlafen. Was ist mir passiert? Und was passiert ist, das hören wir jetzt in einem Psalm. Das ist ganz spannend. Das ist ganz spannend. Und jetzt schlagt ihr nicht eure Bibel auf. Jetzt schlagt ihr mal nicht eure Bibel auf. Tut mir leid, ihr Kärntner, ich bin da ein bisschen anders gewickelt. Ich bin nämlich in meiner Methode viel näher am Wort wie ihr, weil früher wurde das Wort vorgelesen und wir müssen wieder lernen zuzuhören. Und weil ich aus der NGÜ vorlies und du wahrscheinlich Luther von 1946 auf dem Schoß hast, dann bist du permanent am Sagen, was liest der da vorne vor? Und weil du permanent mit Luther und NGÜ und Schlachter und Erdbeerfelder und was weiß ich, was alles gibt, beschäftigt bist, hörst du nicht mehr zu, oder? Also, Bibel jetzt mal weglege, ich will kein Geraschel hören, ich glaub's, dass ihr eure Bibel dabei habt. Ich lese euch jetzt mal die Bibel vor und ich betone sie euch auch so und vielleicht kommen da selber drauf, was das Problem von dem jungen Mann und vielleicht auch von dir ist. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie auch ihren Stolz zur Schau, wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie, wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten, feisten Gesicht und aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleibt von ihren Lästerungen verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben keine Sorgen, häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja noch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jeden Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Es ist ein Computerproblem. Hätte ich, ja genau, da ist es. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmer liegen. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Augenblick verschwinden. Sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht, ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst, du leitest mich nach deinem weisen Plan, du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nichts verlangen, wenn ich nur bei dir, mich bei dir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle seine Taten will ich weiter erzählen. Ja, habt ihr schon gehört, was der junge Mann für ein Problem hat? Ich sag's noch nicht. Es gibt ja Dinge in unserem Leben, die sind wichtig zu wissen. Und es gibt Dinge, die sind weniger wichtig zu wissen. Wenn du Auto fährst, dann musst du nicht exakt wissen, ob du jetzt 2,5 oder 2,6 Bar auf dem rechten Vorderreifen brauchst. Einfach 2,6 reintun, spart Sprit. Ist nicht so wichtig. Aber wenn im Display so ein rotes Lämpchen aufgeht, dass der Öldruck sinkt, dann ist Handeln angesagt. Das solltest du wissen. Rechts rausfahren, Kupplung drücken, Motor abstellen, weil die Ölpumpe fördert dann nicht mehr genug Öl. Hofft, dass ich das so richtig sagt. Und mir fehlt diesbezüglich zu unterscheiden, was wichtig ist, ist mir eine Geschichte aufgefallen. Da gab's eine Engländerin, die hat sich zum Ziel gesetzt, mit Kamelen die australische Wüste zu durchschreiten. Das war so ihr Lebensziel, das wollte sie machen. Gut. Kann man als Lebensziel haben, gell, also. Das mit den Kamelen, also, man zieht ja mit viel Kamele durchs Leben, gell, also. Aber das war ihr Ziel, war eine Dokumentation im Fernsehen. Und sie hat es dann gelernt, mit den Tieren umzugehen, wie man sie belädt und so weiter und so fort. Und am Abreisetag hat sie dann ein Geschenk bekommen von ihrem Trainer und von ihrem Chef, der ihr alles gesagt hat. Es war ein sehr interessantes Geschenk. Das war ein Jagdgewehr. Er hat dazu gesagt, einen Tipp zum Überleben. Wenn sich irgendwelche Kamelhengste deiner Herde nähern, durchlade und schieße, so schnell das geht. Weil die Männer bringen die Weiber durcheinander und dann sitzt du allein in der Wüste. Kennen wir ja, oder? Und es kam auch so. Es kamen dann solche Kamelhengste, kamen ihr näher. Und dann bist du so Tierfreund, gell? Oder? Und dann gibt's nur eine Sache. Durchlade und schieße. Nicht groß überlegen. Und so gibt's Dinge in unserem Leben als Christen. Da gibt's nur ein Ding. Durchlade und schieße. Wenn du das magst. Ja, und davon handelt der Psalm. Nicht von Kamel und nicht vom Durchlade und schieße, aber von etwas ganz Zentralem, auf das wir aufpassen müssen. Schön, mir hat es so gefallen, wie der Psalmist berichtet hat, um ein Haar wäre ich gefallen. Das ist ja so eine schöne Offenheit, oder? Diese Glaube, der so ehrlich ist. Ich hoffe, dass ihr in der Gemeinde so ein ehrlicher Glaube leben könnt, dass ihr sagen könnt, um ein Haar wäre ich gefallen. Um ein Haar. Es hätte nicht viel gefehlt. Und was war denn da, was er da in ein Lied packt? Oder also der Asaf ist ein Künstler, er bringt es in einem Lied, er berichtet über seine Qualen. Und das wissen wir ja auch, Menschen, die Lieder dichtet oder die Musik machen, das sind Menschen, die sehr emotional sind. Und wir wissen auch, dass Menschen mit, wenn sie durch tiefe Tiefen gegangen sind, oftmals schöne Lieder geschrieben haben. Das ist im säkulären wie im christlichen Bereich ist das Gleiche. Es gibt sehr, sehr gute Melodien auch im säkulären Bereich, die haben eine sehr traurige Geschichte. Manchmal spielt Liebe eine gewisse Rolle, aber manchmal gehen Menschen durch tiefe Tiefen und fassen das in Lieder. Es gilt auch heute für Lieder, wenn man sich dafür interessiert. Und so gibt es, so ist es auch für diesen Asab. Ja, er nennt hier ein Symptom. Also er sagt hier, ein Teil von dem Problem, ich beneidete. Also Neid, Neid ist so etwas, das ist, wenn am Horizont so ein kleines Kamel siehst. Weißt du nicht, ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Das ist Neid. Also wenn du merkst, ja, dann kannst du schon mal deine Flinte herrichten. Schau, ob alles noch gültig ist und ob Munition nicht nass war. Neid. Neid ist ein sehr großes Problem. So, das macht sich so breit. Neid. Neid wächst so langsam in Menschen. Kain und Abel, da hat's auch mit Neid angefangen. Die Pharisäer, da wird von Neid gesprochen. Und dann berichtet er von so, von seinem Umfeld, oder? Oh, denen geht's gut. Mein, heute wird man das, das muss man jetzt ein bisschen anders formulieren, oder? Heute würde man niemand, der so eine dicke, dicke Ranze hat, wenn ich jetzt da vorne stehen würde und das Pult wäre weit weg, dann hätte er mich eher bemitleiden, gell? Aber die damals haben gesagt, boah, dem geht's gut, schau mal den Bauch an, oder? Also, heute würde man sagen, schau mal das Auto an. Oh, das Haus. Also, ich denke, ich habe es dann so durchgelesen, habe mir gedacht, ja, irgendwas stimmt doch nicht, oder? Hättet ihr mit einem Steve Jobs tauschen wollen? Nee. Ich möchte heute an Bauchspeicheldrüsenkrebs reden. Nee. Hättet ihr mit dem Helmut Kohl, einem von den Beatles, mehr meine Generation, ja, hat eine super Ehe gehabt. Die zweite Ehe war dann ein bisschen teuer, die hat ihn ausgenommen. Also wenn man doch dann genau hinschaut bei so Typen, die so richtig Kohle und Asche haben und die so schöne Häuser haben, dann entdeckt man, das hat doch immer einen Haken, oder? Es gibt ganz wenig Leute, mit denen ich tauschen möchte. Also dann denke ich mir, hey Asaf, was ist denn eigentlich mit dir los? Warum hast du so eine Freude an den Typen, die so reichern, die politisch Einfluss nehmen, da alle zuhören und so weiter, die sogar Gott verachtet und denen geht's richtig gut. Also Asaf, irgendwas stimmt doch bei dir nicht, oder? Dass du so schräg auf gewisse Dinge schaust. Pflichtete mir zu, oder? Also irgendwas stimmt nicht, oder? Tja, es ist ja interessant, wie er über sein eigenes Leben denkt. Das hat mich am meisten fasziniert. Wie reflektiert er das, was er sieht bei anderen, bei Ungläubigen, und dann dieses Ding findet Raum und dann, was er über sich selbst sagt, ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja noch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen neu ist bereits eine Strafe. Also interessant, oder? Also Morgengrauer hat für den nichts Romantisches. Gell? Also Morgengrauen ist für ihn was anderes. Es ist für ihn eine Strafe, oder? Und das moralische Leben oder seine Ethik, die fällt ihm mal so schwer, oder warum habe ich das denn alles gemacht? Also in der Beurteilung von dem, was er sieht, auch bei Ungläubigen, und in der Reflexion von seinem eigenen Leben, da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ein Elektriker würde sagen, da hat eine Phasenverschiebung stattgefunden. Ein Augenoptiker würde sagen, du hast die Brille von deiner Frau drauf. Also jetzt nicht wegen der Frau, sondern wegen der Sehstärke, oder? Irgendwas. Und irgendwie hat ihn das ja dann schon bewegt. Und dann ist gut. Was er dann macht, ist gut, oder? So dachte ich nach, um dies alles zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Das ist immer so das Problem, wenn das Problem man selber ist, gell? Das Problem von einem Menschen, der ein hartes Herz hat, ist, dass er ein hartes Herz hat, oder? Und wenn du ihm das sagen möchtest, dann... Darum hat Nathan, ich bewundere den Nathan, der muss zum David gehen und sagen, du hast ein hartes Herz. Ja, der hat wirklich seinen Kopf riskiert, gell? Aber wie gesagt, die Problematik, ein hartes Herz zu haben und jemand das zu sagen, das ist besonders herausfordernd. Und er hat über sich nachgedacht und kam auch zu keiner Lösung. Solange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartete. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmer liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Also ist interessant, er begibt sich jetzt, ich sage jetzt mal, er begibt sich jetzt mit seiner Krankheit ins Krankenhaus. Notaufnahme. Das ist schon mal gut, oder? Was brauchen Männer? Was brauchen wir Männer? Wie weh muss es tun, bis wir endlich mal uns aufmachen zum Arzt, gell? Also ich spreche da aus Erfahrung. Ist gut. Also es ist gut, wenn du dich in das Heiligtum Gottes bewegst. Du bewegst dich jetzt auf Gott zu. Aber es ist noch nicht die Diagnose. Oder? Und das Wichtigste ist ja, wenn man was heilen will, die richtige Diagnose zu haben. Und das ist beim Spengler genau das Gleiche. Du musst wissen, warum das Dach undicht ist. Oder? Da fangst du an zu suchen. Und ein Kollege aus dem Oberallgäu, der hat dem Kunde mal gesagt, ja, wenn's mal so regnet, oder? Das war keine Diagnose, oder? Das war eine blöde Ausrede, oder? Wir müssen, und jetzt ist interessant, was ist die Diagnose? Was ist die Diagnose? Hat jemand schon eine Idee? Was ist die Diagnose? Was ist es? Was läuft bei dem Asa falsch? Was ist die Diagnose? Ja, schon, aber er hat ja beim Blick auf dieses Leben, auf sich selber und auf das, was außerhalb ist, hat er ja irgendwie, da hat sich was verschoben, da ist er nicht, sieht irgendwas nicht. Was ist der Grund? Wo sind unsere Psychologen? Roland, hilf mir! Jo! Es war ein Handwerker. Nein, schade. Genau. Und jetzt war er, ist er im Heiligtum und jetzt kommt der zentrale Vers, jetzt kommt wirklich der zentrale Vers. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Als mein Herz verbittert war. Verbitterung. Verbitterung war das Problem. Sein Herz war verbittert. Geh mir zurück zu dem Mann. Freitag. Ich lächle ihn an. Wegen der Falte. Er hat das ganze Wochenende. Er hat nicht nur das ganze Wochenende. Der hat schon 20 Jahre lang. Er hat wahrscheinlich schlechte Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht. Er hat 20 Jahre so negative Walze in seinem Kopf gehabt. Dann kommt der Huppert und schwätzt nur blöd raus. Und das ist interessant, das habe ich ganz sicher nicht gesagt. Oder? Aber es ist ja interessant, man hört dann auch nicht mehr richtig. Und ich habe so viel Konflikt in meinem Leben miterlebt, wo Menschen Sachen gehört haben, die nie gesagt waren. Und der Grund ist Verbitterung. Verbitterung verzerrt die Wahrnehmung. Sowohl da, als auch da, als auch da. Und dann explodiert der am Montag. Verstehst du? Das ist der Grund. Und es hat jeder von euch hat es schon erlebt. Da bin ich 100% sicher. Entweder an dir selber, oder bei anderen. Ein Wochenende dazwischen und dann gehen sie hoch am Montag. Plus was. Ja. Und das ist interessant. Und jetzt ändert sich die Schau. Die Schau, die ändert sich jetzt total, oder? Das Verlangen, die Ausrichtung, alles wird total anders. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts Verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Und jetzt auch etwas für mich und für die Leute, wo schon älter sind. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Einfach nur so ein kleiner Anhang. Was sind vielleicht die Ursache von Bitterkeit? Wo, es heißt ja da, ich mich tief verletzt fühlte. Also ein Grund von Verbitterkeit ist Verletzung. Verletzung passiert immer da, wo wir in Beziehung erleben. Oder? So der junge Mann war der Luftballon und ich war der Igel. Wenn sich Luftballon und Igel begegnen, knallt's. Genau. Aber warum war der so aufgeladen? Also normal kann sich Luftballon und Igel ja begegnen. Ist normal kein Problem, wenn der Luftballon nicht aufblasst. Oder? Also was hat diesen Mann verletzt? Wie gesagt, es war irgendwas in der Gemeinde. Ich habe da nicht angefangen. Ich habe den Wunsch gehabt, mit ihm drüber zu reden, aber ich habe vor dem Knall, ich habe nicht den Mut gehabt, oder? Aber Verletzungen geschehen immer da, wo Menschen in einer Beziehung leben. In der Partnerschaft, in der Ehe, da verletzt man sich. Ich bin 38 Jahre verheiratet. Oder 34? Nein, 34. Mittlerweile vergisst auch meine Frau schon mal den Hochzeitstag. Ich komm mit Blumen heim und sie schaut mich an. Ja, da passiert immer wieder mal was. Da vergisst man was. Da sagt man was Blödes, oder? Und dann fängt es an zu kochen, zu gären, oder? Du machst ein Gartenfeld, du machst den Garten deiner Ehe und irgendjemand sieht mir Rettich. Die, wo jetzt lachen, die an den Garten. Den sehe ich, wenn du den Garten hast und nicht aufpasst, der wächst, oder? Diese bittere Wurzel, die macht dir der ganze Garten hier, oder? Also aufpassen. So würzig und schön das ist, aber aufpassen. Wenn du Frucht sehen willst in deinem Lebensgarten, in deinem Ehegarten, pass, so wie die Frau mit dem Kamel, pass auf, oder? Immer wieder, was wächst da? Irgendwelche Winder oder irgendwelches Unkraut, das das andere überlagert. Und der Ehe, dann Kinder, Pubertät. Habe ich hinter mir. Halleluja. Aber ich musste auch einen Brief schreiben an meine Kinder. Die Pubertät musste ich abschließen. Ich gesagt, war nicht immer alles so toll. Und mir hat halt, ich habe zu meinen Kindern, wir können halt sogar über politisch schwierige Themen kümmern, relativ emotional gedämpft miteinander reden. Schön, weil das Bittere ausgeräumt worden ist, oder? Schön. Die Gemeinde. Eine Gemeinde ist ja wirklich ein Ort, wo man lernen kann, Meerrettich zu ernten. Raus mit dem Zeug, oder? Ich bin seit 40 Jahren, auch schon sehr lange in der Gemeinde, da gab es immer wieder Gründe. Und man kann verschiedener Meinung sein. Kann man. Aber eins dürft ihr nie wahr, bitte. Ich möchte jetzt nicht über die Zeit, die wir hinter uns haben, reden. Die Gemeinde wurde geteilt, aber wisst ihr, beide Seiten haben ein Problem gehabt. Bitterkeit. Und weil sie nicht aufpasst haben auf ihre Wurzeln, können sie heute und jetzt nicht mehr miteinander reden. Oder? Weil da irgendwie gewisse Sachen verschoben sind. innerhalb der Jüngerschaft hat auch Jesus macht manchmal ganz komische Sachen, gell? Oder Gott macht manchmal komische Sachen. Er bevorzugt den Johannes, oder? Der darf ganz besonders an ihn an. Wisst ihr, warum Gott das macht? Dass elf Lernen nicht bitter zu waren. Drum gibt's Menschen in meinem Leben. Immer hat's Leute an meiner Seite gegeben, die besser waren wie ich. Ich war so eine Pfeife, was Algebra angegangen ist. Und mein Kollege, ich habe 14 Tage vorher bin ich nicht zum Spielen rausgegangen, nichts, habe das Algebra versucht zu begreifen. Dieter Grassl kommt immer am Vierer, will mit mir was unternehmen, ich muss Mathe lernen. Hast du schon gelernt? Nee. Ja. Der steht morgens um 5 Uhr auf, knallt sich das Zeug rein, schreibt einen Einser und ich einen Fünfer. Oh. Hab's dann hinter mir gelassen. Meisterschule. Ja, das war dann endlich etwas, wo ich mit Algebra zu tun gehabt hat. Ich hol meine alte Realschulbücher raus, studiere noch was über Elektronen, tralala. Der Kollege ist bei der Tante drüber, schaut Fußball an, knallt sich die Sache noch in der S-Bahn rein. Ich hab ein Zweier, ja, ein Einser. Und so geht es weiter. Das sind gute Übungen. Gott macht es. Weil du sollst ja was lernen, nicht der. Das ist interessant. Und was auch noch interessant ist, jetzt in der stillen Zeit, ich habe das 5. Buch Mose durchgelesen. Und Götzendienst führt zur Bitterkeit. Schau, ein toller Gedanke. Götzendienst, ein Götze ist das, was der Mittelpunkt von deinem Leben ist. Das du verehrst. Und wenn es nicht Gott ist, dann führt es mehr oder weniger zur Bitterkeit. Ach, mein Jugendtraum war ein Motorrad, oder? Konnte auch eins kaufen. Das schöne Motorrad in den Hof gestellt. Ja. Mein Bruder, mein lieber Bruder, 8 Jahre jünger, wie ich sitze auf das Motorrad, spielt Motorrad, Seitenständer klappt rein. Bumm, liegt das neue Motorrad mit 36 Kilometer verkratzt auf dem Boden. Muss die lernen. Es hat genauso noch Rums gemacht, wenn man am Gashebel dreht hat, aber es hat halt nicht mehr so. So sind Lektionen. Wir haben geheiratet. Das einzige Möbelstück, das wir uns geleistet haben, war eine schöne Sitzbank. Die haben wir hier in Kempten gekauft. Die war richtig teuer. Das war das einzige Möbelstück. Dann kamen Kinder, dann lag eine Schere rum. Rest könnt ihr euch denken. Dann waren die Kinder groß, dann haben wir wieder Möbel gekauft. Kinder wollten einen Hund. Ein schönes Sideboard in Eiche. Hund, Katze, Sideboard dazwischen. So muss man lernen, oder so lehrt einem der Herr, so die Dinge, die einem so wichtig sind. Acht mal auf, einfach, dass wir die hinter uns lassen. So ist, wie gesagt, Bitterkeit ist eine große Lektion in unserem Leben, dass wir Bitterkeit waren. Und Bitterkeit kannst du verdrängen oder eliminieren, indem du relativ schnell handelst, indem du es entdeckst. Und indem du es rausschaffst aus deinem Leben. Bitterkeit heißt nicht, dass jemand, der an dir etwas getan hat, was nicht richtig ist, dass es falsch oder richtig ist, sondern wie das wirkt in dir. Markus und Paulus, die haben sich auch verkracht mal, oder? Und die konnten dann später, konnte Paulus sagen, schick mir den Markus. Bei Paulus ist keine Bitterkeit gewachsen. Und in den Konflikten, in denen wir heute noch stehen, versuch sie so zu führen und zu beenden, dass man sich in 5 Jahren wieder begegnen kann und ein Lachen auf dem Gesicht hat. Nicht wie dieser junge Mann, ihr mit eurer Scheißvergebung. Das wünsche ich euch. Verbannt die Bitterkeit aus eurem Leben. Amen.